Okay, das Video ist gerade angegangen. Moin! Bevor wir mit der Algebra weitermachen, möchte ich kurz das Wort dem Fachschaftsrat geben. Und ich halte mal das Mikro in die Richtung. Sie müssen nicht direkt reinsprechen, das schnappt es auch so auf.
Hallöchen, ja, wir beide sind vom Fachschaftsrat, Jonas und Aaron, falls ihr uns noch nicht kennt. Und wir wollten nur eine kleine Ankündigung machen. Und zwar geht es um unseren nächsten Spieleabend. Nächste Woche Donnerstag, am 27.10. ist das. 18 Uhr im 5. Geschoss ganz oben. Ne? Also wenn ihr Mittelgang hochgeht, die Treppe hoch und dann links die beiden Räume 509 und 510. Wir haben wieder Karaoke, Popcorn, belegte Brötchen, Getränke und was weiß ich nicht noch alles wieder für euch.
Und es gibt auch ein Quiz, das zweite Quiz überhaupt, extra für euch.
Gibt es auch was Tolles zu gewinnen. Viele von euch waren ja schon mal dabei bei so einem Spieleabend, auch die noch nicht da waren. Wir haben nur eine Bitte an euch. Bringt euch bitte selbst einen Becher oder eine Tasse mit für die Getränke. Die stellen ja alles wir, aber es ist wirklich, tut auch unsere Umwelt nicht gut, wenn wir jedes Mal 200 Plastikbecher da bestellen müssen. Ist auch alles Käse und es schadet jetzt nicht, wenn man selber mal eine Tasse oder einen Becher mitbringt. Das wäre nur unsere ganz große Bitte. Ansonsten freuen wir uns auf jeden Fall auf alle, die kommen. Ja? Und sagt das ruhig, erzählt es euren Kommilitonen, bringt alle mit, die ihr hier noch trefft, weil wir können auch nicht in jede Mathematikveranstaltung gehen und manche sitzen ja vielleicht auch zu Hause und gucken sich das Video an. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, wir freuen uns.
Dann, wir aktualisieren die Infos dazu auch in unserer Studiengruppe.
Ah, ja.
Und die findet man, wenn ihr auf Veranstaltungen geht und dann auf meine Studiengruppen, Fachschaft Mathematik, Informatik als die Gruppe. Da haben wir eine aktuelle Ankündigung und die halten wir auch aktuell.
Und ich schreibe nochmal eine Ankündigung hier in die Veranstaltung, wo ich auch nochmal ein paar Sachen reinschreibe. Ne?
Genau. Und noch eine kleine Sache. Ihr werdet, oder manche von euch werden vielleicht mitbekommen haben, also die Leute, die Bachelor studieren, dass sich der Studiengang etwas geändert hat, dass es da zur Reform gekommen ist. Und wir haben hier noch ein paar Hefte übrig von unserer Ersti-Woche. Wer Interesse hat, da nochmal so eine Übersicht zu haben, mit den ganzen Sachen, die sich geändert haben, kann sich hier gern was wegnehmen. Ich habe die hier schon ausgedruckt.
Ja. Vielen Dank. Danke.
Dann viel Spaß mit Algebra.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Könnten Sie die Tür noch schließen? Dankeschön. Prima. Viel Spaß mit Algebra ist mein Stichwort. Wir haben in der letzten Vorlesung gesehen, was in Integritätsbereichen bedeutet, prim zu sein bzw. irreduzibel zu sein. Das wiederholen wir jetzt ganz kurz, weil wir nämlich dann gleich ein Beispiel besprechen, das nochmal deutlicher macht, dass es eben nicht in allen Ringen dasselbe bedeutet. Wie war das also nochmal? Wann nennen wir ein Element eines Integritätsbereichs prim? Was muss da erfüllt sein? Das klappt ja super, ja?
Also wenn P, glaube ich, A mal B teilt, dann muss P entweder A oder B oder beide teilen.
Da fehlt jetzt noch ein bisschen was, aber das ist eine Eigenschaft. Und ich möchte darauf hinweisen, dass das Wort entweder hier falsch ist. Es könnte auch beide teilen. Also bitte da nicht aus dem normalen Sprachgebrauch, wo wir da häufig nicht exakt sind, auf den mathematischen Sprachgebrauch schließen, sondern ganz, ganz genau. Aber ja, stimmt, das war schon eine wichtige Eigenschaft. Wenn das Element ein Produkt teilt, dann teilt es mindestens einen der Faktoren. Was fehlt hier jetzt? Wer kann ergänzen?
Als Voraussetzung ist wichtig, dass es nicht null, keine Einheit ist.
Genau. Das heißt, man sollte sich so einen Dreiklang merken. Nicht null, keine Einheit, plus die wichtige Eigenschaft, die Sie am Anfang schon gesagt haben. Danke. Und wer macht das gleich jetzt nochmal für Irreduzibilität? Das ist auch wieder so ein Dreiklang. Wann nennen wir ein Element eines Integritätsbereichs irreduzibel? Hinweis. Zwei von den Sachen aus dem Dreiklang sind gleich. Das hat jetzt noch nicht so wahnsinnig stark motiviert, aber Sie dürfen anfangen. Genau, hier ist das entweder richtig, aber ich weiß nicht, ob Sie vorher darüber nachgedacht haben. Deswegen möchte ich Sie sensibilisieren, das Wort entweder nur dann zu benutzen, wenn Sie sich sicher sind, dass es auch wirklich ein Entweder ist. Gerade bei Definitionen. Denn wenn in der Definition was steht, muss man es ja prüfen. Das heißt, wenn da dieses Wort entweder steht, heißt das, man muss da noch was Zusätzliches zeigen. Und das ist immer blöd. Was Überflüssiges zu zeigen, ist immer blöd. Also, Dankeschön. Die ersten beiden Sachen waren gleich. Die dritte Eigenschaft war, alle Teiler sind Einheiten oder Assoziierte zu dem Element. Und noch was, auch wieder zur Sprache, auch wieder, weil es wichtig ist, exakt zu sein, die Einheit gibt es in einem Ring meistens nicht. Kann sein, dass manche das Wort Einheit anstelle von Eins-Element verwenden, dann meinen die damit was anderes als wir. Sonst bitte immer über Einheiten sprechen. Normalerweise gibt es mehrere. Okay, dann haben wir das jetzt kurz wiederholt und ich habe schon meine Portion Pingeligkeit für den ganzen Tag verbraucht. Dann wiederholen wir kurz, was wir gesehen haben. Wir haben gesehen, dass die eine Eigenschaft die andere immerhin bedingt. Wir haben uns klar gemacht, letztes Mal am Ende der Vorlesung, dass aus der Eigenschaft prim zu sein folgt, dass man irreduzibel ist. Und jetzt gucken wir uns an, warum die Rückrichtung nicht stimmt, und zwar in einem ganz konkreten Beispiel. Das Beispiel, ich bin kurz darüber, ob alles anders, ja. Das Beispiel ist in einem Teilring der komplexen Zahlen formuliert, der erinnert so ein bisschen an die ganzen gaußschen Zahlen. Vielleicht erinnern Sie sich bei den ganzen gaußschen Zahlen, ich mache hier mal so eine Kommentarspalte, bei den ganzen gaußschen Zahlen, da hatten wir Elemente der Form a plus b i, hier ist die komplexe Zahl mit der Eigenschaft i Quadrat gleich minus 1, die, wenn man sich die Zahlenebene veranschaulicht, oben liegt, es gibt ja auch eine andere, nämlich minus i, die gleiche Eigenschaft hat und die veranschaulicht unten liegt. Und hier haben wir einen schönen Teilring von z, die ganzen gaußschen Zahlen. Und der Ring R, den wir uns jetzt angucken in diesem Beispiel, der sieht so ähnlich aus, mit dem Unterschied, dass man halt hier hinten noch so eine Wurzel 5 noch rumschleppt. Heißt also, dass auch wenn man sich das jetzt grafisch vorstellt, man eben nicht genau diese Gitterpunkte, die den ganzen Zahlen entsprechend kriegt, in der komplexen Zahlenebene, sondern die sind so ein bisschen verschoben. Wer mehr darüber wissen möchte, gerne hier oder in einer Podcast-Folge. Jetzt beschränke ich mich darauf zu sagen, dass man nachrechnen kann, dass diese Menge, die ich da hingeschrieben habe, diese Menge R, tatsächlich ein Teilring von C bildet. Was muss man dafür machen? Man guckt sich an, dass das bezüglich der Addition eine Untergruppe ist. Da gibt es ein Untergruppenkriterium. Also 0 muss drin liegen, tut sie offensichtlich. Die Differenz von zwei Elementen muss drin liegen, kann man auch sehen. Da muss man sich noch klar machen, dass das Produkt von zwei solchen Elementen, die da drin liegt. Und da muss man dann beachten, dass Wurzel 5 Quadrat 5 ist und das i Quadrat minus 1 ist. Und dann multipliziert man das alles aus und kriegt das raus. Und das Einzelelement des großen Rings C liegt da drin. Das ist auch noch wichtig. Das kann ich nämlich schreiben als 1 plus 0 mal Wurzel 5i. Dann ist das Ding automatisch kommutativ, weil ja der große Ring kommutativ ist. Und es ist auch automatisch nullteilerfrei, weil ja der große Ring nullteilerfrei ist. Und jetzt haben wir alles beisammen. Es ist ein Teilring mit Einzelelement, sogar mit der gleichen 1 wie oben in C. Kommutativ, nullteilerfrei, das ist es, was man braucht, um ein Integritätsbereich zu sein. Und zwei Einheiten in diesem Ring kennen wir, weil das nämlich ganze Zahlen sind, von denen wir wissen, dass sie multiplikativ invertierbar sind. 1 und minus 1. So, das sind Teiler in den ganzen Zahlen von 1. Und jetzt haben wir hier die gleiche 1, also gucken wir uns Teiler von 1 an in diesem Ring R und fragen uns, gibt es da vielleicht noch mehr als 1 und minus 1? Und bevor wir weitermachen, möchte ich Sie fragen, warum mich jetzt gerade Einheiten in diesem Ring überhaupt interessieren. Eigentlich soll es doch in dem Beispiel um die Begriffe prim und irreduzibel gehen. Wieso interessiere ich mich dann für Einheiten? Hat da jemand einen Gedanken zu? Ja?
Weil unsere Voraussetzung ja ist, dass e kleiner ein, also dass wenn wir ein irreduzibles oder ein Prim-Element hier nach Voraussetzung ist keine Einheit, da können wir schon mal was ausschließen.
Ganz genau, ich wiederhole das kurz. Oh, bitte erinnern Sie mich dran, wenn ich das vergesse. Sachen zu wiederholen, die Sie sagen, weil das für die Leute, die die Videos gucken, hallo zu Hause, wichtig ist, dass ich diese Sachen wiederhole. Vorhin, da waren das die Definitionen von Irreduzibilität und von Primsein, die habe ich dann sowieso noch dreimal wiederholt. Und jetzt wiederhole ich, dass geantwortet wurde auf meine Frage, warum wir uns Einheiten angucken, dass man ja, wenn man nach Primelementen oder irreduziblen Elementen sucht, erstmal ausschließen muss, dass diese Elemente Einheiten sind. Und wenn ich die Einheiten nicht kenne, dann kann ich das nicht machen. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, vielleicht. Wo brauchen wir noch die Einheiten des Ringes, wenn wir speziell mit Irreduzibilität argumentieren wollen. Ja?
Sie sind ja zum Beispiel assoziiert und das funktioniert mit Einheiten, weil dann wird eine Einheit ein Element assoziiert.
Genau, wenn man assoziiert sein verstehen will, braucht man die Einheiten. Und bei Irreduzibilität geht es ja um Teiler und um die Frage, ob es Teiler gibt, die nicht Einheiten oder zu dem Element assoziiert sind. Das heißt, auch da geht es wieder darum, ich muss wissen, worüber ich da rede. Sonst kann ich überhaupt nicht verstehen, ob das Element irreduzibel sein könnte oder nicht. Ich habe noch eine andere Meldung gesehen, bei der ich jetzt aber nicht mehr weiß, die war auch irgendwo da. Hat sich die erledigt? Anscheinend schon. dann gucken wir uns jetzt die Einheiten an. Und wir machen das total naiv, einfach zu Fuß. Wir gucken uns Teiler von 1 an. In dem Ring. Ich schreibe also 1 als Produkt von zwei Leutchen, die aus diesem Ring R kommen, die schreibe ich einfach hin. Und jetzt kommt ein Rechentrick, der uns so ähnlich noch häufiger begegnet und bei dem es sich deshalb lohnt, ihn sich zu merken. Wir transportieren das Problem, das wir eigentlich lösen wollen, in die ganzen Zahlen, weil wir da irgendwie mehr wissen und weil man dann Größe und sowas argumentieren kann. Wir nehmen jetzt also diese erste Gleichung, 1 gleich ein Element des Ringes mal noch ein Element des Ringes. Wir vollführen da komplexe Konjugationen im Ring C. Das heißt, dass wir beim Imaginärteil, also bei dem, wo dieses Wurzel 5i steht, das Vorzeichen wechseln. Dann haben wir da noch eine Gleichung. Und jetzt multiplizieren wir diese beiden Gleichungen. Das heißt, dass wir auf der linken Seite dann einmal 1 stehen haben, was immer noch 1 ist. Und auf der rechten Seite haben wir das Produkt dieser ganzen Leute stehen. Und da benutzen wir die dritte binomische Formel zweimal. Einmal für a plus b Wurzel 5i mal a minus b Wurzel 5i. Dritte binomische Formel, da kommt raus a Quadrat plus 5b Quadrat. Und das gleiche auf der anderen Seite mit c und d. Und jetzt der Witz, dass da plötzlich eine Gleichung steht im Ring z der ganzen Zahlen. Und auf der linken Seite steht eine 1 und auf der rechten Seite steht ein Produkt von zwei ganzen Zahlen, über die wir auch noch ein bisschen was wissen. So, was wissen wir denn da? Gucken wir uns die doch mal näher an. Ich habe jetzt direkt hingeschrieben, was die Möglichkeiten sind, aber vielleicht sehen wir das ja gar nicht so schnell. Also gucken wir doch einfach mal. A Quadrat plus 5b Quadrat ist eine ganze Zahl und teilt 1. Es gibt nicht so wahnsinnig viele ganze Zahlen, die 1 teilen. Wir kennen die Einheiten des Rings Z. Dieses Ding ist also jetzt 1 oder minus 1. Minus 1 geht auch nicht so richtig gut, weil hier ja eine Summe steht von Quadraten, das eine wird noch mit 5 multipliziert, 5 ist positiv, da kommt auf keinen Fall minus 1 raus. Das kann nur 1 sein. Und 1 kann es auch nur dann werden, wenn dieser Beitrag hier mit der 5 verschwindet. Das heißt, b muss 0 sein und a kann dann nur 1 oder minus 1 sein, damit das funktioniert. Und das gleiche haben wir für den zweiten Faktor. Ja, das war jetzt noch so ein bisschen im Hintergrund zu diesem sehr schnellen Schluss, warum diese Faktoren nur 1 sein können und warum wir dann deshalb etwas über a, b, c und d schließen können. Und ich habe das nur für den ersten Faktor hingeschrieben, aber für den zweiten gilt es genauso. Und was haben wir da jetzt am Ende also rausgefunden? Na, wir haben rausgefunden, dass immer dann, wenn man in diesem Ring R 1 als Produkt schreibt, dass das nur dann geht, wenn bei den beteiligten Zahlen die Imaginärteile 0 sind und die Realteile können dann halt auch 1 oder minus 1 sein. Das heißt, wir reden hier über das, was wir aus Z schon kennen. Es kommen keine neuen Einheiten dazu. Also, erstes spannendes Phänomen in Teilringen von C. Da gibt es welche, die deutlich größer sind als die ganzen Zahlen, die aber die gleichen Einheiten haben. Und wir werden später auch noch welche kennenlernen, die auch größer sind als die ganzen Zahlen und die mehr Einheiten haben, die aber keine Körper sind. Das heißt, da passiert wahnsinnig viel interessantes Zeug. Gut, jetzt haben wir also schon mal gelernt, 1 minus 1 sind die einzigen Einheiten im Ring R. Und das heißt jetzt Folgendes, wenn wir uns um die Reduzibilität kümmern, dann heißt es, dass wir bei den Teilern jetzt auf diese Einheiten achten und bei den Assoziierten müssen wir nur auf den Vorzeichenwechsel gucken und das ist es. Gut. Was ich hier jetzt suche, ist ein Element in diesem Ring R, das irreduzibel ist in dem Ring, aber nicht. Ich suche ja nach einem Gegenbeispiel für die Umkehrung von Satz 2,6. Also muss ich jetzt was Irreduzibles finden. Okay. Wir haben gerade geklärt, warum man dafür die Einheiten kennen muss. Super, das haben wir jetzt. Und auch bei der Irreduzibilität ist es so, dass wir ja ganz naiv daran gehen. Wir haben ja diese Zahl 3, über die wollen wir jetzt zeigen, dass sie irreduzibel ist. Und wir machen das, indem wir erstmal genau hingucken und sehen, naja, 3 ist nicht 0, gut, erster Teil erledigt. 3 ist auch nicht 1 oder minus 1, ist also keine Einheit, zweiter Teil erledigt. Und jetzt kommt der dritte Teil, der eigentlich interessante, wir gucken uns die Teiler von 3 an. Und wollen sehen, dass diese Teiler nur die Einheiten und die Assoziierten sind. Das heißt, welche Teiler wollen wir jetzt sehen und wollen zeigen, dass es die einzigen sind? Sie zeigen, nur so für den Fall, dass sowas in meiner Übungsaufgabe drankommt, erwarten Sie und von dem müssen wir also dann zeigen, dass es keine weiteren gibt. Los geht's. Was für Teile von drei in diesem Ring kennen wir? Welche müssen auf jeden Fall da sein? Ja.
3 minus 3.
3 minus 3, genau. Die erwarten wir auf jeden Fall. Wir sind ja assoziiert zu 3. Gibt es noch mehr? Noch mehr Teiler von 3 in diesem Ring? Wer sieht noch mehr Teiler vielleicht? Vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich ein bisschen ausgedacht.
Also, etwas in der Richtung Wurzel 3i oder
so. Wurzel 3i ja, nee, in diesem 3. Ring. Nee. Aber gut gedacht. Man könnte ja, indem man mit dem i rumbastelt, vielleicht noch andere Teiler finden. Ja? Es gibt noch einfachere. Ja. Ah, links. Ja.
1 minus 1.
1 und minus 1, die Einheiten. Bitte nicht die Einheiten vergessen. Wenn ich Sie nach Thailand frage, nach dem Motto, was sehen wir direkt, dann bitte immer sofort alle Assoziierten und alle Einheiten aufzählen. Nicht vergessen. Gut. Und wir wollen zeigen, dass es nicht noch mehr geht. Gibt? Ja? Frage? Frage, Anmerkung oder haben Sie die Teiler gesehen? Entschuldigung. Geht's dir gut? Ist der Ton noch da? Ja. Frau Leiter schreibt. Hatten Sie eine Anmerkung oder eine Frage? Oder?
Müsste nicht, wenn ich A2 und B1 nehme.
Probieren Sie es aus. Ich sehe nicht, dass dann da ein Teiler von 3 rauskommt. Aber genau das ist richtig. Also einfach nochmal zu gucken, ob da nicht vielleicht noch andere Kombinationen sind. Wenn das einer ist, dann werden wir den gleich finden. Denn wir gucken uns jetzt ein beliebiges Element des Rings an. Was habe ich denn gemacht? Ich bin nicht mehr rumgesprungen als sonst, oder? Okay. Es tut mir wirklich sehr leid. Bitte funktioniere weiter. Ich gehe wieder ganz naiv an diese Frage ran, ob die Zahl 3 in dem Ring R noch andere Teile hat. Ich schreibe nämlich einfach eine Faktorisierung von 3 hin, so wie wir das vorhin bei den Einheiten gemacht haben. Da haben wir nach Teilern von 1 geguckt, ganz naiv. Manchmal ist ganz naiv gar nicht so schlecht, also machen wir das doch nochmal. Wir haben doch vorhin auch schon einen Trick gesehen, der uns weitergeholfen hat, indem er nämlich das Problem in den Ring der ganzen Zahlen transportiert hat. Machen wir doch einfach nochmal dasselbe, das hat doch vorhin so gut funktioniert. Wir schreiben 3 als Produkt, die Leute heißen genauso wie vorher. Dann kommt wieder komplexe Konjugation, die 3 bleibt die 3. Die Gleichung auf der anderen Seite mit den 2 Faktoren wird transformiert, indem ich da dann imaginär Teil das Vorzeichen ändere. Und dann habe ich da wieder 2 Gleichungen. Einmal ist 3 das eine Produkt, dann ist 3 nochmal das andere Produkt, das gegebenenfalls andere, wissen wir nicht. Und dann habe ich da wieder 2 solche Gleichungen, die ich multiplizieren kann, bei denen ich jetzt ja schon weiß, dass dann da was rauskommt, was sich im Ring Z abspielt. Denn das haben wir ja vorhin schon gesehen. Auf der linken Seite habe ich dann also 3 mal 3, das ist 9. Und wir kennen alle Teiler von 9 in Z, das ist gut. Und auf der rechten Seite steht dann eine Faktorisierung auch wieder in Z. Die sehen Sie hier. Da habe ich Ihnen das alles nochmal aufgeschrieben und ausgerechnet. Das ist der gleiche Trick wie vorhin mit der dritten binomischen Formel. Und dann steht da plötzlich, dass 9 ein Produkt ist, wieder von 2 solchen Ausdrücken in Z von der Form da oben, bei denen wir uns schon klar gemacht haben, dass die nicht beliebige Werte annehmen können. Wie sieht denn so ein Teil aus? Ich schreibe das nochmal hin, was wir da oben haben.
Plus 5
b Quadrat. So, das ist ganzzahlig. Und teilt jetzt 9. Okay, wir sehen gleich, was das für Konsequenzen hat. Aber gucken wir doch nochmal, was für Werte überhaupt diese ganze Zahl annehmen kann. Da stehen Quadrate, die sind schon mal nicht negativ. Das heißt, es sind mindestens 0. Es könnte natürlich 0 sein, okay. Es könnte sowas sein wie 1, wenn nämlich hier vorne als Quadrat 1 rauskommt und hier 0 steht. Aber dann, was ist denn die nächste Zahl, die rauskommen kann? Ja.
4.
4, genau. 2 und 3 funktionieren nicht. 4 ist die nächste, die geht, nämlich indem man hier vorne für a 2 oder minus 2 einsetzt und für b 0. Und dann ist die nächste Möglichkeit 5, indem man nämlich hier für b Quadrat 1 hat und vorne 0 und so weiter. Und dann geht das immer so in Stufen. Es sind nicht alle Kombinationen möglich. Wir haben also 0, 1 oder mindestens 4. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das damit verträgt, ein Teiler von 9 zu sein. So, wir gucken ganzzahlige Teiler von 9 an, tatsächlich sogar nicht negative Teiler. Das heißt, wir landen bei sowas wie 1, 3 und 9. Und hier benutze ich übrigens die eindeutige Primfaktorzerlegung in Z. Nur mal so. denn sonst würde ich ja die Teiler von 9 gar nicht kennen. Und wie kann jetzt das hier 1, 3 oder 9 werden? Naja, 3 haben wir gerade schon gesehen, geht nicht. 9 könnte es werden, ja, 4 plus 5. Dann ist aber der andere Faktor 1. Und das heißt, dass einer dieser beiden Faktoren auf jeden Fall 1 sein muss, und dann ist der andere 9. Denn 3 ist die einzige andere Möglichkeit, die kriegen wir nicht. Und so haben wir jetzt beschlossen, dass wenn wir nochmal zurückgehen zur ursprünglichen Gleichung, dass wir dann für diese beiden Faktoren rausbekommen, beim ersten, wenn der 1 wird, dann muss a 1 oder minus 1 sein und b 0. Und wenn der erste Faktor nicht 1 wird, dann muss er 9 sein, dann ist der andere 1. Und das würde bedeuten, dass dann da c 1 oder minus 1 ist und d gleich 1. Das sind die einzigen Möglichkeiten und deswegen habe ich den da schon drin geschrieben. Und jetzt denke ich gerade, dass da c und d vertauscht sind. Ja, das schreibe ich mir auf, das werde ich korrigieren. Das ist sehr gut, dass wir das hier nochmal besprochen haben. C und D sind nämlich dort vertauscht, aber so wie ich es gerade erklärt habe, war es glaube ich richtig. Das Ding ist C² plus 5D² und das wird 1 genau dann, wenn C 1 oder minus 1 ist und D gleich 0. Okay. Das heißt, das werde ich uns ändern. Und was wir jetzt rausgefunden haben, ist, dass wenn man 3 als Produkt schreiben möchte in diesem Ring R, dass dann die einzigen Möglichkeiten sind, dass einer der beteiligten Faktoren eine Einheit ist. Und dann ist der andere assoziiert zu 3. Und damit haben wir gezeigt, dass 3 irreduzibel ist in diesem Ring. Okay, fast geschafft. Jetzt möchten wir noch zeigen, dass 3 nicht prim ist. Und wir haben ja vorher nochmal wiederholt, wie das war beim Primsein. Also das nervt mich ja total. Kann ich das irgendwie? Ich stopfe mal kurz. Entschuldigung. Ich muss mir, glaube ich, Kleidung schneidern, die irgendwie optimiert ist dafür, diese Dinger hier zu verschauen. Diese Tasche ist doof, die geht nicht so gut. Primsein heißt nicht null, keine Einheit. Und wenn man ein Produkt teilt, dann teilt man mindestens einen der Faktoren. Und nicht prim zu sein heißt, es kann auf 3 Arten schief gehen. Es könnte sein, dass man null ist, das ist hier nicht so. Es könnte sein, dass man eine Einheit ist, das ist hier auch nicht so. Sondern wenn das schief geht, dann geht es bei dieser Teilbarkeitseigenschaft schief. Und genau das gucken wir uns jetzt an. 3 teilt 9, das haben wir schon gesehen. 9 ist 3 mal 3. Aber ich kann 9 in diesem Ring auch noch anders als Produkt schreiben. Nämlich in der Form 2 plus Wurzel 5i mal 2 minus Wurzel 5. Das Wunder der dritten binomischen Formel, ich kann das gar nicht oft genug feiern, das werden wir in dieser Vorlesung ständig benutzen. Und jetzt haben wir da also eine Darstellung, bei der 9 auf der linken Seite steht und von 3 geteilt wird, das wissen wir in diesem Ring. Aber wenn wir auf der rechten Seite gucken und uns diese beiden Faktoren anschauen, dann sehen wir, dass die beiden nicht durch 3 teilbar sind. Da ist jetzt meine Frage an Sie, ob Sie dafür noch mehr Erklärungen brauchen. Also woher ich weiß, dass 3 kein Teiler von denen ist. Schadet nicht. Sie gucken so ein bisschen, wie schadet nicht. Ja. Rufen Sie es mir zu. Machen Sie. Sie sind gleich dran. Moment, ich schreibe erstmal nur hier noch was an. 0, 1... oder mindestens 4, 5, 4. Und dann gucken wir uns jetzt kurz an, was es bedeuten würde, wenn 3 ein Teiler wäre. Ich nehme mal nur das erste Ding, 2 plus Wurzel 5i. Wie würde es aussehen? Dann könnte ich ja nach Definition von Teilen im Ring R 2 plus Wurzel 5i schreiben als 3 mal irgendwas. Also schreiben wir das mal als 3 mal irgendwas. Dieses irgendwas nenne ich x plus y Wurzel 5i. Und dann rechne ich das einfach aus. Und mache einen Koeffizientenvergleich. Denn diese Darstellung mit Real- und Imaginärteil ist ja eindeutig. Das heißt, wenn da 2 Zahlen gleich sind, müssen Real- und Imaginärteil auch jeweils gleich sein. Und dann gucken wir. Hier vorne, 3 mal x gleich 2 ist im Ring Z schon ziemlich schwierig. Und dann haben wir hier dieses 3 mal y mal irgendwas. Und da sollen aber eine 1 rauskommen. Das geht einfach nicht. Wir kriegen hier 2 Gleichungen in Z, die nicht erfüllbar sind. So könnte man das ganz explizit machen. Und jetzt sind Sie gerne dran.
Ja, ich wollte es eigentlich beantworten. Hat sich dann jetzt erledigt.
Bitte. bitte jetzt am Anfang solche Argumente auch ruhig für sich selber hinschreiben. Das kann ich nur empfehlen, denn manchmal sehen Dinge so aus, als ob sie nicht funktionieren, aber es gibt irgendeinen komischen Trick, mit dem es doch geht. Zum Beispiel hätten vielleicht auch manche von Ihnen diese komische Zerlegung von 9 in diesem Ring nicht sofort gesehen. Da muss man erstmal drauf kommen und das ein bisschen geübt haben. Und vielleicht hätten manche von Ihnen dann gesagt, ja, 9 kann man auch nicht anders schreiben. Kann man aber doch. Und deswegen bitte ich darum, jetzt am Anfang ruhig immer nochmal solche Beziehungen hinzuschreiben und zu schauen, geht es vielleicht doch auf so eine komische Art. Und erst dann, wenn wirklich explizit dasteht, so, da ist jetzt eine Gleichung, die nicht erfüllbar ist, weil man keine Lösung in Z findet oder weil dann Quadrat negativ wird in Z oder irgendwas Komisches. Und dann wirklich explizit überlegen, was ist das Argument, wie geht's schief. Gut, dann haben wir jetzt gesehen, dass die Umkehrung von dem Satz vorher falsch ist. Und das heißt, dass wir jetzt bei Ringen auf das nächste interessante Kapitel zusteuern. In welchen Ringen sind die Begriffe prim und irreduzibel gleichwertig, beschreiben also die gleiche Menge Elementen, so wie in Z. Und in welchen Ringen ist das nicht so, wie zum Beispiel in diesem interessanten Ring R, den wir gerade kennengelernt haben. Und um dem noch ein bisschen näher auf die Spur zu kommen, möchte ich einen neuen Begriff einführen. Und den motiviere ich auch wieder mit den ganzen Zahlen. In den ganzen Zahlen kann ich doch sowas machen wie Teil mit S. Ich habe das Konzept Teilbarkeit, aber ich habe auch sowas wie Teilen mit Rest. Ich kann zum Beispiel sagen, ich teile 5 mit Rest durch 2, schreibe also 5 gleich 2 mal 2 plus 1 und dann ist 1 mein Rest. Okay? Das heißt, wir haben so ein Konzept von Teilen mit Rest. In Z. Ich schreibe mal zum Beispiel 5 gleich 2 mal 2 plus 1 und dann haben wir hier dann kann man auch irgend sowas sagen wie, naja, der Rest soll immer positiv sein. Es gibt ja keinen Grund zu sagen, 5. Man könnte ja sagen, 5 gleich 2 mal 3 plus minus 1 und dann ist halt minus 1 der Rest. Und dann würde man sagen, nee, Rest soll irgendwie nicht negativ sein, das ist komisch. Ein Rest ist ja was, was übrig bleibt, das soll mindestens 0 sein. Dann könnte man sagen, okay, man legt also für den Rest fest, er soll nicht negativ sein, aber auch kleiner als das, durch was man teilen wollte. Das heißt, 5 gleich 1 mal 2 plus Rest 3 wäre auch irgendwie komisch. Da würde man sagen, 3 ist als Rest zu groß. Und wir merken schon, in Z haben wir eine Vorstellung davon, was wir mit Rest meinen. Und wenn wir jetzt uns kurz hinsetzen und überlegen, könnten wir das auch konkret aufschreiben, was damit gemeint ist. Also, wie sieht Teilen mit Rest in Z aus, sodass klar ist, was da für ein Produkt steht und dass auch klar ist, was da als Rest steht und dass das wohl definiert ist. Das kriegen wir hin, aber wir müssen schon ein bisschen nachdenken. Und dann hab ich gerade beim Rest sowas benutzt wie nicht negativ und ich habe auch was über die Größe gesagt. Und jetzt gehen wir in irgendeinen anderen Ring, möglicherweise einen ganz abstrakten Ring, über den wir gar nichts weiter wissen. Da haben wir vielleicht sowas wie positiv und negativ nicht. Und wir haben auch vielleicht keine Größe, mit der wir irgendwas vergleichen können, sinnvoll. Sodass also gar nicht klar ist, wie man dann dieses Konzept von Teilen und Rest dahin übertragen sollte. Deswegen brauchen wir jetzt eine abstrakte Formulierung, die das irgendwie einfängt. Und da ist der Vorschlag jetzt die Definition eines euklidischen Rings. Und ich möchte darauf hinweisen, wie bei vielen anderen Begriffen auch, dass euklidische Ringe nicht einfach aus dem luftleeren Raum kommen, sondern jeder euklidische Ring ist ein Integritätsbereich. Nach Definition. Und das heißt, dass wenn Sie zeigen sollen, dass etwas ein euklidischer Ring ist, dass es dann nicht reicht, mit diesen Eigenschaften anzufangen, die ich da gleich mit Ihnen bespreche, sondern Sie müssen sich immer vorher noch einmal klar machen, ob das überhaupt ein Integritätsbereich ist. Bitte nicht vergessen. Ich sage das deshalb gebetsmühlenartig, weil es so oft vergessen wird. Und natürlich wird es auch diesmal wieder vergessen. Und dann werde ich in der nächsten Algebra auch wieder sagen, ja, ich wiederhole es jetzt noch dreimal mehr, weil man quasi die Induktion formulieren könnte, egal wie oft ich es wiederhole, ich kann es immer noch einmal wiederholen und trotzdem vergessen es noch weiter. Bis ich irgendwann eines Besseren gelehrt werde und mal alle dran denken. Dann werde ich feiern. Okay, hier sind die beiden Eigenschaften. Wir brauchen also neben unserem Integritätsbereich R noch eine Abbildung, die nenne ich N wie Normfunktion und die geht von dem Ring ohne 0 in die natürlichen Zahlen. Tatsächlich machen wir das meistens so, dass wir die Abbildung einfach auf dem kompletten Ring definieren und dann sagen so, und wenn man jetzt die 0 rauswirft und die Einschränkung anguckt, dann ist das so eine euklidische Normfunktion. Aber es schadet überhaupt nicht, die auf den ganzen Ring zu definieren. Zielbereich soll N 0 sein und es gibt zwei Eigenschaften, die man nachrechnen muss, damit man dann sagen kann, es ist ein euklidischer Ring. NF1 so wie Normfunktion 1, ist eine Eigenschaft, die was mit Teilbarkeit zu tun hat. Wenn ich ein Produkt habe, dann soll der Wert der Normfunktion höchstens kleiner werden, wenn ich die auf einen der Faktoren anwende. Oder anders ausgedrückt, so wie es hier steht, wenn ich 2 von 0 verschiedene Elemente habe, a und b, dann soll der Normwert von a höchstens so groß sein wie der von a mal b und genauso der Normwert von b. Und dieses mit dem Größergleich ergibt hier Sinn, weil die Bilder ja in N0 liegen und wir dort sowas wie Größergleich haben. Da können wir es machen. Und dann kommt NF2 und NF2 ist das, was ich dann in Zukunft häufig Teilen mit Rest nenne, denn das, was da steht, sieht so aus wie Teilen mit Rest. Immer dann, wenn ich 2 Elemente auf dem Ring habe und das erste, a genannt, ist nicht 0, dann soll es möglich sein, a durch b zu b durch a zu teilen mit Rest im folgenden Sinne. Ich kann b schreiben als irgendein Element q aus dem Ring mal a plus irgendein Element r, den sogenannten Rest. Und zwar derart, dass dieses r, dieser Rest, 0 ist, das ist erlaubt. Oder aber vom Normwert her soll es echt kleiner geworden sein als a. Das heißt, das ist jetzt unsere Übersetzung der Größe von Teil mit Rest in Z. Und wenn ich jetzt einmal in Z gucke, wie würde das da aussehen? Was könnte man als euklidische Normfunktion nehmen, damit das funktioniert und dann genauso aussieht wie hier in diesem Beispiel? Dann könnte man einfach die Betragsfunktion nehmen. Wenn ich mir ein Produkt angucke und dann einen der Faktoren, dann ist der Faktor betragsmäßig höchstens so groß wie das Produkt. Das passt schon mal. Und beim Teilen mit Rest kann ich bei diesem Rest immer sagen, der soll betragsmäßig höchstens so groß sein, wie das, durch was ich mit Rest geteilt habe. Und dann ist es genau das, was wir da meinen mit Teilen mit Rest, in dem Sinne, wie wir es vorhin besprochen haben. Die Reste sollen klein sein. Aber jetzt funktioniert es in jedem Ring. Denn wenn ich einmal so eine Funktion habe, so ein n, das ist halt der Witz, so ein n zu finden. Aber wenn ich das habe, dann transportiert mich das ja in die natürlichen Zahlen, wo ich dann plötzlich mit sowas wie Betrag und Größe und so argumentieren kann. Deswegen funktioniert das. So, und dann haben wir jetzt gerade schon Z dort eingeordnet. Ich gucke mal, was ich dazu noch sagen wollte. Eigentlich war es das. Und das nächste Beispiel ist dann schon der Ring der ganzen Gaußschen Zahlen. Da wird es dann deutlich spannender. Und an der Tafel ist noch Platz. Da kann ich dann noch mal Kommentare machen zu dem Beispiel. Ah, genau, das ist noch so ein Ding. Ich benutze die Tafel manchmal als Schmierzettel, wenn wir da so ein Beispiel haben und ich dann einfach noch so ein paar Rechnungen ergänze oder irgendwelche Kommentare mache. Und in dem Moment, wo Sie das stört und Sie wollen, dass es ordentlicher ist, müssen Sie es mir einfach nur sagen. Ansonsten finde ich so ein Tafelschmierzettel erstmal ganz praktisch. Und immer dann, wenn es ernst wird, bei Beweisen oder so, dann schreibe ich ja auch wieder ordentlicher an. Aber Sie dürfen bei mir jederzeit mehr ordentlich sein oder mehr Details einfordern, so wie ich das ja umgekehrt bei Ihnen auch mache. Okay, den Ring ZI, da oben steht nochmal, der definiert ist, Ring der ganzen Gaußschen Zahlen. Den gucken wir uns jetzt an vor dem Hintergrund euklidischer Ringe. Und ich fange an mit komplexer Konjugation. Mit Hilfe von komplexer Konjugation definiere ich jetzt eine Funktion, die n heißen soll, von c nach c. In Wirklichkeit ist der c-Bereich kleiner. Aber ich sage einfach mal, ich bilde jede komplexe Zahl a plus bi ab auf Realteilquadrat plus Imaginärteilquadrat. Also in dem Fall dann a Quadrat plus b Quadrat. Dann lande ich auf jeden Fall in C. Ich lande sogar in den natürlichen Zahlen mit 0. Und das ist eine Abbildung, die ich mir immer merke, wie ich multipliziere die Zahlen mit ihrem Komplex konjugierten. Denn dann kommt da genau das raus. Das ist wieder die dritte binomische Form. Wenn man sich das so merkt, dann sind manche Rechenregeln für diese Funktion einfacher zu erschließen, als wenn man sich einfach nur dieses mit dem Quadraten merkt. Deswegen steht das da auch nochmal. Und jetzt möchte ich mir gerne zusammen mit Ihnen überlegen, dass wenn wir diese Abbildung nehmen und einschränken auf den Ring der ganzen Gaußschen Zahlen ohne 0, dass dann da eine Funktion rauskommt, die alles erfüllt, was wir für eine euklidische Normfunktion brauchen. So, und da ich das vorhin gepredigt habe, dass wir immer noch mal gucken sollen, ist denn alles andere erfüllt, schauen wir bei ZI noch mal kurz hin. Ist ZI denn überhaupt ein Integritätsbereich? Haben wir überhaupt eine Chance, dass das ein euklidischer Ring werden kann? Und da ist die Antwort ganz klar ja. Es ist ein Teilring des Körpers C der komplexen Zahlen. Da gilt das Kommutativgesetz. Wir haben da also einen kommutativen Ring. Der hat ein 1-Element, nämlich einfach die komplexe Zahl 1, die liegt da drin. Und da Körper nullteilerfrei sind, sind Teilringe von Körpern auch immer nullteilerfrei. Deswegen ist sofort ZI ein Identitätsbereich. Jetzt kommt die euklidische Normfunktion und da gucken wir uns einfach diese beiden Eigenschaften an, NF1 und NF2. Bei NF1, später nenne ich die Sachen Alpha und Beta und ich möchte die jetzt einfach sofort Alpha und Beta nennen, damit ich die Rechnung noch besser erklären kann. Ich glaube, so war das. A, B, C, D, jawohl. Und für NF1 wollen wir zeigen, dass die Norm von Alpha dann gleich Norm von Alpha mal Beta ist. Okay? Das wollen wir zeigen. So ähnlich, halt mit anderen Buchstaben, stand das da in der Definition dieser Ringe. Und jetzt setze ich einfach nur für diese Ringelemente was ein, nämlich A plus BI und C plus DI. Wir merken uns, dass diese A, B, C, D ganze Zahlen sind. Und so motiviert sich das, was da am Anfang steht. Am Anfang dieser Rechnung, da steht ja Norm von diesem Produkt A plus BI mal C plus DI. Und das ist einfach das hier. Die rechte Seite, Norm von Alpha mal Beta. Okay, also rechnen wir dann los. Norm von Alpha mal Beta ist das, was da steht. Norm von A plus BI mal C plus DI. Und jetzt hilft es, wenn man jetzt nicht sofort lostüdelt und alles ausrechnet und dann Quadrate bildet, sondern wenn man sich kurz erinnert, dass man das auch berechnen kann, indem man mit den komplex Konjugierten multipliziert. Denn komplexe Konjugation verträgt sich mit den Rechenoperationen in C, mit Plus und Mal, also mit denen, die wir jetzt gerade benutzen. Und deswegen ist egal, in welcher Reihenfolge ich die Produkte dahin schreibe und ob ich zuerst multipliziere und dann komplex konjugiere oder umgekehrt, all diese Dinge. Ich benutze da also jetzt Eigenschaften des Körpers C und Eigenschaften der komplexen Konjugation. Und alles zusammengeworfen ergibt, dass ich am Ende ausrechnen kann, dass die Norm von Alpha mal Beta dasselbe ist wie die Norm von Alpha mal die Norm von Beta. Diese Normfunktion verträgt sich mit der Multiplikation im Ring ZI oder sogar in ganz C. Und in dem Moment, wo ich diese Gleichung habe, gucke ich dann einfach nur einmal dahin, was kann denn diese Norm für Werte annehmen. Alpha und Beta sind ja nach Wahl nicht 0, das steht da irgendwo. Und in NF1 wird das auch vorausgesetzt. Und was weiß ich über diese Normwerte, wenn Alpha und Beta nicht 0 sind? Na, das sind Summen von zwei Quadraten. Und zwar von zwei Quadraten, wo die Dinger, die ich quadriere, ganze Zahlen sind. Sowas ist niemals negativ. Das ist immer mindestens 0. Das heißt, oh, und wenn die Dinger nicht 0 sind, dann ist es sogar mindestens 1. Das heißt also, das ist mindestens 1. Und das ist auch mindestens 1. Und dann ist klar, dass dann die Norm von Alpha nicht größer werden kann. Denn ansonsten müsste ich sie ja dann mit irgendwas, was kleiner als 1 ist, multiplizieren, um darauf zu kommen. Daraus folgt es also. Das sind noch die Kommentare zu der Rechnung, die da steht. Okay, das war NF1. Und jetzt gucke ich erstmal kurz, ob da noch Fragen sind, ob ich irgendwie noch mehr zu diesen Rechnungen kommentieren soll. Im Prinzip haben wir ja nur hingeschrieben und ausgerechnet und nochmal kurz überlegt, wie groß diese Sachen sind. Und so ähnlich geht es jetzt auch weiter. Wir rechnen wirklich einfach nur mit komplexen Zahlen und werfen halt so verschiedene Dinge zusammen, die wir wissen. NF2. Da behalte ich die Notation für Alpha und Beta. Diesmal setze ich nur für dieses Beta voraus, dass es nicht 0 ist. Und jetzt möchte ich dieses Teilen mit Rest irgendwie machen. Okay. Teilen mit Rest, da ist jetzt die Idee, dass wir quasi erstmal wirklich teilen, und zwar in einer algebraischen Struktur, wo das geht. Wir benutzen jetzt also, dass der Ring ZI, in dem wir arbeiten, im Körper C der komplexen Zahlen liegt und dass dort jedes von 0 verschiedene Element ein multiplikatives Inverses besitzt. Das ist ja das Tolle an Körpern. Die Idee ist jetzt also, dass wir das Teilen mit Rest ersetzen durch wirkliches Teilen. Und dass wir dann gucken, wie gut wir das, was rauskommt, im Ring ZI approximieren können, in der Hoffnung, dass der Rest, der übrig bleibt, also der Fehler, den wir machen, so klein ist, dass das dann passt. Das ist die Strategie für das, was jetzt als nächstes passiert. Okay, gucken wir uns das an. Erstmal müssen wir uns erinnern, wie man im Körper C Inverse ausrechnet. Beta ist ja dieses Ding hier oben, C plus DI. Und das Inverse davon bekomme ich, indem ich das komplex Konjugierte nehme und dann teile durch die Summe der Quadrate von. von real und imaginär. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Etappe minus 1 im Körper C, das ist wichtig, dass wir uns merken, dass das jetzt kein Invertieren im Ring ZI ist, wo das ja vielleicht gar nicht geht, sondern im Körper C. Etappe minus 1 ist C minus DI durch C Quadrat plus D Quadrat. Das habe ich nämlich eingesetzt hier in dieser Rechnung. Wenn Sie sich das einmal anschauen da, dann steht da ja A plus BI geteilt durch C plus DI. Das ist eine Notation, die ich in irgendwelchen Ringen nie verwenden würde, weil ich da überhaupt nicht weiß, was das heißt. Aber hier im konkreten Körper der komplexen Zahlen, da weiß ich, was das heißt. Und da finde ich es dann okay, das hinzuschreiben. Und dann setze ich das Inverse von Beta einfach ein. Und ich habe das hier hingeschrieben. C Quadrat plus D Quadrat ist ja nur eine andere Schreibweise. Das ist einfach nur ausgerechnet, was rauskommt, wenn ich C plus DI mal C minus DI rechne. Okay, dann habe ich also da ganz am Ende stehen, am Ende dieser Gleichung, Alpha mal Beta minus 1 ist A plus DI, also Alpha, mal C minus DI, das ist das komplex konjugierte von Beta, geteilt durch die Norm von Beta. Das ist das, was da am Ende steht. Und ich werde jetzt auf dieser Kommentartafel immer mal wieder die Rechnungen, die da stehen, nochmal ein bisschen umformulieren, weil je nach Typ, also je nachdem, wie man rechnet, vielleicht mal die eine und mal die andere Darstellungsweise für Sie intuitiver ist. Und Sie müssen ja Ihren eigenen Weg finden, wie Sie die Rechnung gut aufschreiben können für sich. Deswegen ist hier jetzt nochmal ein anderes Angebot. Wenn ich das umschreibe, was da steht, kommt daraus Alpha mal Beta komplex konjugiert geteilt durch die Norm von Beta. Und alles, was da steht, ist wohl definiert, denn die Norm von Beta ist nicht 0. Dann gucken wir weiter. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir irgendwie approximieren wollen. Das, was da steht, ist jetzt erstmal irgend so eine komplexe Zahl. Aber vielleicht können wir über die ja noch ein bisschen was rausfinden. Gucken wir doch mal, was für Koeffizienten wir da haben bei real und Imaginärteil. Unten steht ja nur irgendwas Ganzzahliges. Oben werden real und Imaginärteil in Wirklichkeit bestimmt, also was da spannend dran ist. Und dann sehen wir, dass die sich ausrechnen lassen aus diesen ganzen Zahlen, mit denen wir angefangen haben, A, B, C und D. So, und dann teilen wir vielleicht noch durch irgendwas Ganzzahliges. Das heißt, wir landen auf jeden Fall im Körper Q. Den verlassen wir nicht. Was auch immer hier rauskommt, hat also real und imaginär Teil in Q. Sehr gut, dann geben wir den doch einfach Namen. Ich habe mir S und T dafür ausgesucht. So, das jetzt also dieses Ding S plus T I sein soll, wobei S und T aus Q kommen. Und das wird gleich noch wichtig sein, denn wir wollen das Ganze jetzt ja approximieren mit ganzen Zahlen. Hier ist ein Bild, wie man sich das vorstellen kann. Ich male jetzt also in dieser gaußschen Zahlenebene, da stelle ich mir jetzt diese Gitterpunkte vor, die markiert werden durch die ganzen gaußschen Zahlen. Da nehme ich also immer nur die Kombinationen aus real und Imaginärteil, wo die beide ganzzahlig sind, dann entsteht so ein Gitter. Und dann male ich da halt rein diese Zahl S plus TI und gucke, welche ganzen Zahlen sind denn da jetzt am nächsten dran? Das heißt, welche Gitterpunkte sind da in der Nähe? Das habe ich hier in dieser Skizze da aufgemalt. An so einem Beispiel. S ist der Realteil, T ist der Imaginärteil. Jetzt habe ich das da so aufgemalt, dass man sehen kann, okay, es gibt da jetzt diese Gitterpunkte, also ganze Zahlen, X und Y, derart, dass X minus 1 und X bzw. Y minus 1 und Y irgendwie dieses Außengitter bilden aus ganzen gaußschen Zahlen, sodass dann in diesem Quadrat, in diesem Gitterpunktequadrat, unsere gesuchte Zahl S plus TI liegt. Und wo die da genau liegt, das ist für das folgende Argument egal, aber man muss sich einmal ein bisschen klar machen, was die Grenzfälle sind. S plus TI könnte ja selber so ein Gitterpunkt sein. Es könnte auch genau in der Mitte liegen und von allen Gitterpunkten gleich weit entfernt sein. Oder es könnte genau zwischen zwei davon, so auf einer Seite liegen oder so. Das sind lauter Spezialfälle, die man beachten muss. Denn es ist jetzt einfach nicht eindeutig, was wir als nächstes wählen. Es ist nur wichtig, dass es geht. Denn wir wählen jetzt ganze Zahlen, die nah dran sind. In dem Bild, wenn ich das so sehe, ist irgendwie klar, dass der Gitterpunkt rechts oben, also der mit den Koordinaten x und y, dass der am nächsten dran ist. Dann schnappe ich mir den einfach. Aber je nachdem, wo der Punkt wirklich wirklich liegt, kann es sein, dass eben nicht klar ist, welcher Gitterpunkt am nächsten dran ist und dass mehrere gleich weit weg sind. Wichtig ist nur, dass der Abstand sich begrenzen lässt. Wie weit weg kann so ein Gitterpunkt denn höchstens sein? Naja, auf der unteren Z-Achse beim Realteil, da kann der Abstand höchstens ein halb sein, wenn ich den nehme, der am nächsten dran ist. Wobei der am nächsten dran ist eben nicht unbedingt eindeutig sein muss. Und genauso auf der Achse, wo der Imaginärteil ist, auch da finde ich jetzt so einen Gitterpunkt, wo dann der entsprechende Eintrag, der dazu gehört, höchstens ein halb weg ist. Und auf die Art und Weise finde ich jetzt einen Gitterpunkt, der Folgendes erfüllt, wenn ich den Realteil x nenne und den Imaginärteil y, dann finde ich da jetzt einen Gitterpunkt, also eine ganze rasche Zahl, x plus y, derart, dass der Realteil x betragsmäßig höchstens ein halb weg ist von dem eigentlich gemeinten Punkt mit Realteil s. Und genauso beim Imaginärteil, auch da ist der Abstand betragsmäßig höchstens ein halb. Das wählen wir uns. Und man kann anschaulich sehen, wie das geht und muss sich nur einmal abstrakt klar machen, dass der Punkt halt nicht so liegen muss. Der könnte auch irgendwie mittiger liegen und dann ist eben nicht klar, was man nimmt. Aber es ist immer möglich, auf beiden Achsen Abstand höchstens ein halb hinzukriegen. Und das ist jetzt der Schlüssel. Damit definieren wir jetzt alles, was wir noch brauchen. Wir haben jetzt also dieses x und dieses y. Definieren damit eine neue Zahl, die hat hier schon einen Namen, nein, der hat keinen Namen. Mal eben, ob ich der einen Namen gegeben habe. Eigentlich wollte ich die doch irgendwie nennen, Q zum Beispiel. Genau, Q soll jetzt x plus y i sein. Ich habe erklärt, wie wir x und y gewählt haben. Jetzt kriege ich eine neue, ganze gaussche Zahl, x plus y, die heißt jetzt q. Dann definiere ich noch eine Zahl r, die soll später die Funktion unseres Restes übernehmen. Und r soll einfach das sein, was rauskommt, wenn ich, das habe ich mir hier irgendwo aufgeschrieben, sodass man die Rechnung besser nachvollziehen kann. R soll sein c plus di, das ist unsere ursprüngliche Zahl beta, genau. Beta mal in Klammern s plus ti, das ist die Zahl, die wir hier ausgerechnet haben, die lasse ich mal so stehen, wie sie ist, minus x plus y, und das ist q. So, auch hier biete ich wieder an, die Sachen in anderer Notation hinzuschreiben, damit vielleicht ein bisschen klarer ist, was passiert. Und Sie gucken, was Sie besser finden. Das sind jetzt Definitionen. X und Y habe ich erklärt. R, das ist einfach nur, weil rechne ich halt irgendwas. Und dann muss man sich noch klar machen, warum R. Also, zwei Dinge sind jetzt wichtig. Das eine ist, dass R überhaupt eine ganze gaussche Zahl ist. Und das andere ist, dass diese Gleichung stimmt, auf die wir hinaus wollten, nämlich Alpha gleich Q mal Beta plus R. Ja.
Ich verstehe.
Ah, ja, aber die können kurz nochmal reden.
Ich weiß aber nicht, woran es genau liegt. Also, das mit den gaußschen Zahlen habe ich auch zum ersten Mal gehört.
Ja, genau. Die haben wir auch in der Linienalgebra oder so noch nicht besprochen. Das ist okay, das ist zum ersten Mal.
Ja, aber.
Okay.
Also, beides wäre
zu. Ja, klar. Okay, also, es geht nochmal um die Veranschaulichung der. Vielleicht geht es auch gar nicht nur um die Veranschaulichung der ganzen gaußschen Zahlen, sondern der gaußschen Zahlen.
Oder der komplexen.
Genau, der komplexen Zahlen. Da denke ich immer, dass man das in der Analysis macht, aber macht man das vielleicht gar nicht. Ja, gut, dass Sie fragen. Okay. Wenn ich mir jetzt hier jeweils die reellen Zahlen an den Achsen vorstelle, dann ist das eine Veranschaulichung von r², die Tafelebene. Aber genauso ist es eine Veranschaulichung der komplexen Zahlen, indem ich nämlich sage, hier trage ich den Realteil ab und hier den Imaginärteil. So. Und wenn ich dann die ganzzahligen Punkte hier markiere, hier jeweils, dann bekomme ich ja die ganzen gaußschen Zahlen. Und die bilden dann, deswegen rede ich immer so von Gitter, die bilden dann hier so Gitterpunkte. Zum Beispiel wäre das hier unten die Zahl 2 minus 2i. Ist denn besser, so zur Orientierung? Orientierung und dann kann man sich auch manche Rechnungen veranschaulichen. Dazu habe ich, glaube ich, ganz am Anfang der Lina mal ein Erklärvideo gemacht, wo ich so, ich weiß gar nicht, erinnert sich da jemand dran? Vielleicht lohnt es sich da nochmal nachzugucken. Ich sehe mich irgendwie in einer anderen Phase der Pandemie in meinem Büro stehen, an meiner kleinen Tafel und irgendwie malen mit komplexen Zahlen und Dinge erklären. So, ich habe da diese diffuse Erinnerung. Das war wahrscheinlich am Anfang der Lina in Algebra. Und dann nicken Menschen. Danke. Ich danke Ihnen für das Nicken. Vielleicht lohnt es sich da nochmal reinzugucken und dann einfach zu ergänzen, okay, was passiert, wenn die Einstellung ganzzahlig sind, dann hat man dann dieses Gitter. Und wenn Sie möchten, mache ich dann nochmal eine Podcast-Folge dazu oder so. Würde das helfen? Ja, schadet nicht.
Ja. Was ist jetzt der Vorteil so davon? Ich meine, man trägt ja eigentlich nur Zahlen ein. Ist das dann wie so eine Zahlenhierarchie von den Realzahlen?
Man kann. Oh, das führt jetzt weit. Das soll ich dann wahrscheinlich wirklich in der Podcast-Folge machen. Es gibt so Phänomene, zum Beispiel das, was ich da oben in dieser Skizze stehen habe. Für die Leute, die das Video gucken, ist es jetzt einfach die andere Seite des Videos. Man kann, wenn man hier zeichnet, manches leichter sehen, als wenn man Zahlen hinschreibt und dann versucht, was auszurechnen. Ich finde zum Beispiel, dass wenn man hier jetzt eine Zahl reinmalt irgendwo, so, dass man dann leichter erkennen kann, okay, man hat hier den Realteil und dann gucke ich mir die reelle Zahlenachse an und sehe dann, es gibt eine ganze Zahl, die weniger als höchstens ein Halb davon entfernt ist. Und genauso hier, das finde ich grafisch leichter zu sehen, als wenn man sich das irgendwie abstrakt hinschreibt und dann versucht, damit herumzurechnen.
Ja.
Und es gibt Möglichkeiten, Rechnungen mit komplexen Zahlen in der Zahlenebene zu veranschaulichen. Das ist dann so mit Pfeilen und so, Stichwort Polarkoordinaten, was da alles gibt. Auch da kann ich vielleicht ein bisschen was zu sagen in der Podcast-Folge. Habe ich aber auf jeden Fall, glaube ich, im Video auch angesprochen, dass man also Addition und Multiplikation sich so vorstellen kann, indem man da so Pfeile malt vom Nullpunkt dahin und dann mit diesen Pfeilen irgendwie argumentiert, mit der Länge und der Richtung und so. Das kann manchmal Vorteile haben. Es gibt immer mal wieder so Zusammenhänge, bei denen die grafische Veranschaulichung eine schöne Ergänzung ist zu dem, was man in Rechnungen zeigen kann. Für manche Leute funktioniert das einfach besser als Rechnung. Die sehen da Dinge besser und schneller und haben bessere Ideen. Und dann gibt es gleichzeitig aber auch immer dieses Problem, dass nur weil etwas in der Zeichnung so aussieht, dass er nicht stimmen muss und dass man manche Dinge deswegen auch nochmal nachrechnen muss. Ich habe jetzt hier nur argumentiert mit den ganzen Zahlen, mit den rationalen Zahlen und ansonsten einfach nur damit, wo in dieser komplexen Zahlenebene die ganzen Gaussian Zahlen hängen, wenn ich so mit.
Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie ein Koordinatensystem, aber es hat ja nicht so gar nichts.
Oder? Irgendwie schon. Also man kann das zur Orientierung nehmen. Die Frage ist eben immer, was man veranschaulichen möchte. Zum Beispiel, jetzt schalte ich kurz ab, aber ich mache das jetzt einfach. Also. Es gibt noch mehr Ringe. Wir haben ja vorhin schon einen kennengelernt, diesen Ring, wo man nicht nur I hat, sondern I Wurzel 5. Da könnte man jetzt auch ein Gitter malen. Dann hat man halt nicht genau diese doppelte Ganzzahl in Gitterpunkte, sondern die sind ein bisschen verschoben, wenn man veranschaulichen will, wo diese Zahlen liegen. Und dann kann man ja mal gucken, wie weit sind die voneinander weg. Hier hat man halt immer so ganzzahlige Abstände. Das heißt, die nächste ist immer höchstens ein weg, so in beiden Richtungen. Und wenn ich andere Ringe nehme, wo ich nicht nur I habe, sondern I Wurzel irgendwas, Wurzel 3, Wurzel 5, was auch immer, dann liegen die Punkte etwas anders und dann verändern sich auch diese Geschichten mit den Abständen. In dem Fall nur in die eine Richtung, nicht in die andere, aber das reicht. Denn es gibt Ringeigenschaften, algebraische Eigenschaften, die man dann so anschaulich sehen kann, je nachdem, wie weit diese Punkte voneinander entfernt sind. Und das kann ich mal in der Podcast-Folge versuchen zu erklären. Das möchte ich nicht jetzt machen, sondern jetzt möchte ich nur sagen, dass diese Veranschaulichung typisch ist. Wenn Sie mal gucken, gaussische Zahlenebene, dann ist diese Veranschaulichung total typisch und die ganzen gaussischen Zahlen da so reinzumalen, kann helfen, mit denen zu arbeiten und da Ideen zu haben. Okay. Mehr wollte ich damit nicht sagen.
Ja. Und
jetzt
dieses Video, ist das auf Ihrer Website?
Ich vermute, dass Sie das in der linearen Algebra-Veranstaltung finden, entweder direkt oder irgendwie mit einem Hinweis und dann verlinkt. Ja, und ich nehme das zum Anlass, nochmal eine Podcast-Folge zu machen und dann nochmal ein paar Sachen zu erklären, nochmal ein paar mehr Beispiele. Ich habe jetzt zwei Meldungen gesehen, genau.
Sie haben ich habe gefragt, wäre es vielleicht möglich, auch irgendwie nochmal die euklidische Normfunktion an einem Beispiel, was nicht in C ist, zu erklären? Vielleicht nicht jetzt, oder vielleicht können Sie es auch demjenigen dann das Tutorial machen, vielleicht ist es gerade in C ein bisschen schwierig zu verstehen.
Oh, dabei ist es einfach zu verstehen.
Ja,
Entschuldigung, wenn ich nichts sage, aber C ist irgendwie...
An der Blockade zwischen mir und den komplexen Zahlen, glaube ich.
Ja, das Ding ist, dass das konkret ist.
Ja.
Und abstrakt da irgendwas zu machen, ist meiner Auffassung nach noch schwieriger. Also die schönen Beispiele, die ich kenne, die kommen von komplexer Konjugation und von diesen Rechenregeln, die ich jetzt persönlich nicht so schwierig finde, wenn man sich da einmal reingefuchst hat. Ich glaube, dass es eher darum geht, konkret mal Werte auszurechnen und sich damit anzufreunden, dass das nur sowas ist wie quadrieren und summieren und dann vielleicht mal hier ein inverses ausrechnen oder so. Wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, ist es abschreckend. Aber mit den komplexen Zahlen muss man vertraut sein. Egal, was man später beruflich machen möchte, mit den komplexen Zahlen muss man vertraut sein, würde ich sagen. Und ich unterstütze Sie gern dabei, indem ich in der Podcast-Folge nochmal darauf hinweise, so dass, und das sollte man sich angucken, hier sind ein paar Beispiele und dann gibt es ja auch haufenweise Literatur, die Ihnen da weiterhelfen kann. Die komplexen Zahlen brauchen Sie. Um die kommen Sie nicht rum. Die sind sehr reichhaltig, was Beispiele betrifft, und die sind auch einfach wichtig, wenn man sich die Geschichte der Mathematik anguckt. Mit den komplexen Zahlen zu arbeiten, das war so ein wichtiger Schritt, also dass man plötzlich Gleichungen lösen konnte, die man vorher nicht lösen konnte. Galois-Theorie im Sommer. Wir gucken uns den Einheitskreis an und Einheitswurzeln, und dann passiert auch nochmal ganz viel geometrisch und wir konstruieren regelmäßige Vielecke und so Zeug. Also, ganz viel davon ist motiviert dadurch, dass man hier in der Zahlen diese Dinge so schön veranschaulichen kann. Und das macht sehr viel Spaß. Keine Angst vor komplexen Zahlen. Und ich bin an Ihrer Seite, ne? Wissen Sie ja. Ich stehe am Spielfeldrand und was haben Sie?
In Sicherheit, wenn man die gaussischen Zahlen sagt, ist das einfach die komplexe.
Mit den gaussischen Zahlen meinen die meisten Leute die komplexen Zahlen, den Körper der komplexen Zahlen. Und dann gibt es die Veranschaulichung gaussische Zahlenebene. So kenne ich das. Und die ganzen gaussischen Zahlen sind die, die dann hier so diese Gitterpunkte bilden. Ja, also das ist das, was ich kenne. Und wenn Sie was anderes kennen, dann sagen Sie es gerne jetzt. Aber das ist das, womit ich vertraut bin. C ist der Körper der komplexen Zahlen. Die gaussische Zahlenebene ist die Veranschaulichung, also quasi als R-Quadrat. Die sind ja auch als Vektorräume über R summiert. Dann diese verschiedenen Teilringe und wie man die veranschaulichen kann und dass man eben auch aus geometrischen Eigenschaften, algebraische Eigenschaften irgendwie ableiten kann, oder dass man da zumindest eine Idee bekommt. Das ist, jetzt habe ich Lust, einen Ausflug zu machen und nur darüber noch ein bisschen zu sprechen, aber ich fürchte, das mache ich lieber erst dann, wenn klar ist, dass wir im Stoff so gut durchkommen, dass ich mir erlauben kann, da so eine Abzweigung zu machen. Aber der Pflichtstoff ist erstmal wichtiger. Gibt es noch mehr Fragen oder Anmerkungen? Ja.
Funktioniert prinzipiell zum Beweisen, aber auch einfach, indem ich das dann nach Hause multipliziere und daraus kann, oder?
Na, man braucht ja schon eine Idee, wie man wieder auf eine ganze gaussische Zahl kommt.
Naja, aber ich nehme mir ein beliebiges Alpha, ein beliebiges Beta, und ich habe ja als Voraussetzung, dass mein Beta ungleich 0 ist. Und dann multipliziere ich das aus und kriege dann einfach a Quadrat mal Klammer auf c Quadrat plus d Quadrat.
Ich verstehe gerade nicht, was Sie zeigen wollen. Wir sind bei Teil mit Rest. Wir sind nicht bei der ersten Eigenschaft. Die erste Eigenschaft, ja, schreibt man einfach hin. Wir sind bei der zweiten. Wir sind bei Teil mit Rest. Wie kommen Sie auf Q und R durch Ausmultiplizieren? Das habe ich noch nicht verstanden.
Egal.
Okay, vielleicht haben wir jetzt gerade über verschiedene Teile geredet. Zurück zu dem, wo wir eigentlich waren. Wir waren bei der Definition von Q und R. Und vielleicht zeigen wir erstmal, dass Q und R diese Gleichung erfüllen, die erfüllen sollen, nämlich Alpha gleich Beta mal Q plus R. Ich glaube, das ist das, worauf wir hinaus wollen. Genau, da steht es auch. Also gucken wir nochmal, ob das jetzt stimmt. Beta mal Q plus R, da setze ich erstmal ein, was Beta war. Beta war C plus DI. Mal Q, das steht da oben. Plus R, da schreibe ich ab, was da steht. minus Q, das ist auch x plus y i, sodass also dann dieser Term hier vorne sich wegkürzt mit diesem Beta mal minus Q. Dieser Term und dieses Produkt kürzen sich weg und übrig bleibt Beta mal s plus t i. Jetzt müssen wir uns erinnern, was s plus t i war. Das steht hier unten. S und t waren einfach nur Namen für die rationalen Koeffizienten, die wir da kriegen für realen Imaginärteil, wenn man Alpha mal Beta auf minus 1 ausrechnet. Sodass da jetzt also steht, Beta mal in Klammern Alpha mal Beta auf minus 1. Beta auf minus 1 ist inverse von Beta bei der Multiplikation, also kommt da wirklich einfach nur Alpha raus. So, das ist die eine Gleichung. Und dann möchte ich nochmal hingucken, Q hat ganzzahlige Koeffizienten hier stehen, x und y, so haben wir die gewählt. Beta hat ganzzahlige Koeffizienten und Alpha auch. Und da R jetzt einfach nur die Differenz ist, Alpha minus dieses Zeug, und da die ganzen gaußschen Zahlen einen Ring bilden, muss jetzt R auch aus Zi sein. Sodass wir jetzt also nacheinander alles gezeigt haben, was wir brauchen. Aus R gleich Alpha minus, was habe ich gesagt, Beta mal Q folgt. Das sind die gleichen Rechnungen wie die, die ich da aufgeschrieben habe im Kurzskript, nur in einer etwas anderen Reihenfolge und ein bisschen anders motiviert. Und je nachdem, was Sie besser finden, können Sie sich das dann auf die eine oder andere Art merken. Wichtig ist, dass dieser Trick hängen bleibt. Also, dass irgendwie hängen bleibt. Wir wollen mit Rest teilen. Wir haben einen großen Körper, in dem wir wirklich teilen können, in dem Sinne, dass es da multiplikative Inverse gibt. Und dann basteln wir so lange, bis wir eine Approximation gefunden haben in dem Ring, der uns eigentlich interessiert. Das haben wir gemacht. Und diese Bastelschritte sollten Sie sich merken, weil Sie ja vielleicht so etwas Ähnliches mit einem anderen Ring dann einmal nachahmen sollen. Es gibt noch mehr sehr interessante Teilringe von C, mit denen man auf ähnliche Weise auch eine euklidische Normfunktion basteln kann. Und damit bin ich mit dem Beispiel fertig. Ich habe Ihnen nur noch nicht gezeigt, ich bin noch nicht ganz fertig. Denn was noch fehlt ist, dass dieser Rest R hier hinten klein genug ist. Der könnte 0 sein. Oder wenn er nicht 0 ist, dann muss man sich ja noch angucken, dass der Wert unter der Normfunktion kleiner wird. Und ich hoffe, dass das da eigentlich klar ist, so wie das da aufgeschrieben ist. Aber ich wische mal die Tafel für den Fall, dass das nicht so ist. Und Sie da noch mehr sehen wollen. Denn das Einzige, was man da benutzt, ist, dass das Gitter dicht genug ist, dass man also diese Zahl x plus y i finden konnte, die nah genug dran war an der Zahl, die wir ausgerechnet haben. Ich lasse das nochmal hier. Also der Witz war, wenn das hier unsere Zahl ist, s plus t i, dann war der Witz, man findet etwas, was nah genug dran ist, was dann unser x plus y i wird, also unsere Approximation der wirklichen Zahl im Ring der ganzen gaußschen Zahlen. Die Approximation heißt, der Rest, also der Fehler, den wir machen beim Ausrechnen, ist klein genug. Klein genug heißt, er ist 0 oder der Normwert wird kleiner. Und das steht da in der Rechnung. Wenn er gleich 0 ist, haben wir nichts zu zeigen. Aber andernfalls kann man jetzt ja die Norm einfach mal anwenden, also die Funktion auf R. Und das mache ich, indem ich die anwende darauf, wie R definiert ist. Ich schreibe also einfach alles hin, werfe die Normfunktion drauf und benutze wieder, dass ich den Normwert ausrechnen kann, indem ich die Zahlen mit ihren komplex konjugierten multipliziere. Das ist nämlich häufig die einfachste Rechenregel, mit der man sehen kann, dass sich das verträgt mit Addition und Multiplikation und dass man deswegen auch bei komplizierteren Ausdrücken die Norm sofort kriegt, ohne dass man alles ausrechnen und dann quadrieren muss. Das ist nämlich ziemlich nervig. Bitte machen Sie das nicht, wenn Sie es vermeiden können. Und so komme ich auf die Rechnung, wie das steht. Ich habe also jetzt Norm von R gleich. Dann benutze ich, dass die Normfunktion sich mit der Multiplikation verträgt, rechne alles aus und sehe dann einmal vorne die Norm von C plus DI, also einfach die Norm von Beta, die bleibt da stehen. Wenn wir nochmal da oben gucken, habe ich also einfach gesagt, Norm von R ist Norm von Beta mal Norm von diesem Ausdruck. Und die Norm von Beta lasse ich einfach stehen, mit der mache ich erstmal nichts. Ich rechne nur auf der rechten Seite weiter. Und dann schreibe ich hin, was die Norm macht. Realzeitsinterval plus Imaginärzeitsinterval. Und dann benutze ich, dass x und y so nah an s bzw. t liegen, dass da betragsmäßig der Fehler, den wir machen, höchstens ein halb ist. im Quadrat wird der Fehler dann also höchstens ein Viertel. Und auf die Art und Weise kriege ich diese Abschätzung hin und bekomme dann, dass die Norm von R kleiner ist als die Norm von dem, wo ich angefangen habe, also von Beta. Das sind die Rechnungen, die wir da jetzt insgesamt alle machen mussten. Und momentan ist es als Bonusaufgabe konzipiert, in einem Ring, der so ähnlich aussieht, so etwas Ähnliches einmal selber zu versuchen. Also quasi diese Konstruktion einmal selber zu probieren in einem Ring, der so ähnlich aussieht wie der Ring der ganzen gaußschen Zahlen. Und da könnte man dann eine Veranschaulichung machen, bei der man sieht, dass die Gitterpunkte ein bisschen anders liegen, aber immer noch nah genug beisammen, dass es immer noch klappt, etwas zu finden, was nah genug dran ist, sodass der Rest nicht zu groß wird. Und dann kann man vielleicht auch eine Idee bekommen, wo es schief gehen kann, nämlich bei Ringen, wo bei der Veranschaulichung die Punkte so weit auseinander liegen, dass man es eben nicht mehr hinkriegt, etwas zu finden, was da so nah dran ist und der Rest dann zu groß wird. Und das ist dann ein Indikator dafür, dass diese Art der Konstruktion einer Normfunktion nicht mehr funktioniert. Aber hier ist das Problem. Nur weil wir mit dieser Konstruktion keine euklidische Normfunktion kriegen, heißt es ja nicht, dass es keine gibt. Und darum wird es ein fundamentales Problem, wenn es darum geht zu entscheiden, ob ein Ring euklidisch ist oder nicht. Wenn wir zeigen wollen, dass ein Ring euklidisch ist, dann suchen wir eine Normfunktion und wir haben jetzt eine Idee gesehen und es gibt noch ein paar andere. Und dann haben wir irgendwie so eine Richtung, in die wir gehen können. Aber zu zeigen, dass ein Ring nicht euklidisch ist, heißt ja, man muss zeigen, dass es keine Normfunktion gibt, die das tut. Und ja, oder es ist halt kein Integritätsbereich, oder es ist langweilig. Sagen wir mal, es ist ein Integritätsbereich und es geht nur um die Normfunktion. Wie zur Hölle soll man zeigen, dass es keine euklidische Normfunktion gibt? Man kann sich doch sonst was ausdenken. So, das ist unser erstes fundamentales Problem. Zu zeigen, dass ein Ring nicht euklidisch ist, ist schwierig. Weiter geht's. Das nächste Konzept, das ich gerne mit Ihnen besprechen möchte, ist das von größten gemeinsamen Teilern oder auch GGT. Und hier kommt wieder so ein Hinweis, den ich gebetsmühlenartig wiederholen werde. Das ist der Hinweis, dass es im Allgemeinen nicht den GGT gibt, nicht so wie in der Schule, sondern es gibt im Allgemeinen viele. Gucken wir uns das mal an, dann wird auch klar, warum ich das gesagt habe. GGTs definieren wir erstmal nur in Integritätsbereichen. Und wir sagen, dass ein Ringelement B ein GGT ist von Ringelementen A1 bis AN. Das können jetzt erstmal viele sein. Häufig haben wir nur zwei, aber es können auch viele sein. Und wir sagen, dass es ein GGT ist genau dann, wenn zwei Eigenschaften gelten. Die eine Eigenschaft ist, dass es überhaupt ein Teiler ist von diesen ganzen Leuten. Sonst wäre das Wort Teiler irgendwie unangebracht. Und das ist ja definiert. Wir wissen in einem Integritätsbereich, was das hat. Und jetzt kommt die zweite Eigenschaft. Und das ist die dieses Größte ausmacht, nämlich, dass jeder gemeinsame Teiler von diesen ganzen Leuten A1 bis AN von diesem besonderen B geteilt wird. So, und jetzt gucken wir doch mal kurz, ob das mit unserer Intuition zusammenpasst, wie das zum Beispiel im Ring Z wäre. Was wäre denn zum Beispiel im Ring Z ein GGT von 4 und 6? Da dürfen Sie jetzt Schulwissen auspacken und mir einen GGT sagen. Irgendeinen, der Ihnen einfällt? Ja?
2.
Gucken wir mal. 2 ist auf jeden Fall ein gemeinsamer Teiler. Ja, und jetzt ist die Frage, wie überprüfe ich, dass es ein größerer ist? Da muss ich mir ja alle gemeinsamen Teiler von 4 und 6 angucken. Wie mache ich denn das? Na, zum Beispiel, indem ich alle Teiler hinschreibe. Wollten Sie das auch machen?
Naja, nö.
Primfaktorzerlegung, genau. Zum Glück haben wir das im Set. Wenn wir das nicht hätten, wären wir jetzt aufgeschmissen. Also gucke ich mir hier die Teiler an. 1, minus 1, 2, minus 2, 4, minus 4. Und hier auch. 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3, 6, minus 6. Und dann vergleiche ich irgendwie und sehe, aha, die einzigen gemeinsamen Teiler, die nicht Einheiten sind, sind 2 und minus 2. Okay, also sind 2 und minus 2 die beiden GGTs. Das sind gemeinsame Teiler, die von jedem gemeinsamen Teiler geteilt werden. Und jetzt sehen wir auch schon, woher dieses, Also GGT, dieses Größte, bezieht sich jetzt auf Größte im Sinne von alles andere teilt das. Es ist nicht die Größe, an die wir vielleicht denken, wenn wir denken, rechts auf den Zahlenstrahl oder sowas, Vorsicht. Aber in Z ist der größte gemeinsame Teiler, an den Sie vielleicht denken aus der Schule, einfach der natürliche größte gemeinsame Teiler. So, das heißt, wenn Sie für sich als Sprachregelung nehmen wollen, immer dann, wenn wir im Ring Z sind und Sie sagen der GGT, dann meinen Sie damit den natürlichen GGT, dann kann ich damit leben. Ansonsten nicht. Ansonsten reagiere ich auf der GGT echt allergisch, weil ich nicht weiß, was es ist. Es gibt einfach mal zwei. Zwei und minus zwei. Und wenn Sie sagen der, weiß ich nicht, welchen Sie meinen. Und in Z ist es okay, sich dann so festzulegen mit den natürlichen Zahlen, weil es dann ja auch wirklich was mit der Größe zu tun hat. In allen anderen Ringen akzeptiere ich das nicht. Wir werden Ringe sehen, bei denen man sowas wie eine Größenanordnung gar nicht sinnvoll definieren kann. Wenn Sie da der GGT sagen, dann werde ich einfach mich dumm stellen. Okay, gucken wir weiter. Es sei denn, Sie haben jetzt noch konkrete Fragen zu diesem Konzept. Wir verallgemeinern etwas, was wir aus der Schule kennen, auf Ringe, die irgendwie interessanter sind als die ganzen Zahlen. Ja?
Ich wollte nur fragen, ob es denn Sinn macht, das Ganze als größten gemeinsamen Teiler zu definieren, wenn man es mit Bereichen machen muss, keine Größen zu
verstehen. Historisch gewachsen, danke. Das ist eine sehr gute Frage. Wie sinnvoll ist das mit dem Größten, wenn manchmal Größter gar keinen Sinn ergibt? Ja, Sie haben völlig recht und das ist einfach nur historisch gewachsen. Ja. Und da muss man sich einfach immer wieder klar machen, Größter bezieht sich auf, man ist durch ganz viel Zeug teilbar und nicht auf die Größe im Sinne von rechts auf dem Zahlenstrahl oder irgend sowas. Also aus Ihrer Perspektive rechts auf dem Zahlenstrahl. Bitte abspeichern, das ist total wichtig und ich bin Ihnen dankbar für den Hinweis. Und wenn man sowas wie GGTs hat, dann kann man auch ein Konzept wie Teilerfremdheit definieren, denn Teilerfremdheit heißt dann einfach, dass die einzigen GGTs Einheiten sind. 4 und 6 sind in Z nicht teilerfremd, denn wir haben ja diese GGTs 2 minus 2, die keine Einheiten sind. Aber 2 und 5 zum Beispiel sind teilerfremd, denn wenn wir da nach GGTs gucken, dann sind das nur 1 und minus 1 und das sind Einheiten, also sind 2 und 5 teilerfremd. Und in allen Ringen, in denen wir Einheiten haben, können wir dieses Konzept von Teilerfremdheit formulieren. Man braucht Teiler, man braucht Einheiten und dann ist klar, was Teilerfremdheit ist. Oder? Fragen, Antworten, Beschwerden? Und sowohl GGTs als auch Teilerfremdheit kann man immer für zwei oder für mehrere machen, also mehr als zwei. Und dann einfach nur aufpassen, bitte. Wenn man mehrere Zahlen hat, die alle gemeinsam teilerfremd sind, dann heißt das nicht, dass wenn ich mir da zwei rausgreife, dass sie dann auch teilerfremd sind. Und wichtig ist vielleicht noch, was ist mit dem Spezialfall 0? Wir haben ja auch beim Teilen kurz über den Spezialfall 0 gesprochen. Deswegen habe ich hier noch diese Bemerkung formuliert. Wenn ich irgendein von 0 verschiedenes Element habe und 0, dann ist immer dieses von 0 verschiedene Element ein GGT und die ganzen Assoziierten davon. Und insbesondere ist immer 0 ein GGT von sich selbst und sich selbst. Das heißt, auch wenn 0 dabei ist, ist das Konzept GGT definiert. Da muss man keine Ausnahmen machen. Und bitte einfach nur gucken, passiert was Komisches. Aber Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass man dann das Wort GGT nicht benutzen darf. Es gibt Kontexte, in denen das Wort GGT nicht sinnvoll ist. Dazu kommen wir noch. Und auch das ist dann wieder so ein kleiner Kulturschock, vielleicht weil man ja aus der Schule kommt und denkt, ja, so, GGT ist doch irgendwie klar, was es ist und ist doch auch klar, was Teilerfremd ist. Stimmt. Das liegt daran, dass die Ringe, die wir da kennengelernt haben und auch am Anfang des Studiums, dass die alle so gutartig sind. Man könnte auch sagen, langweilig. Ja?
Ich hatte mich gerade gefragt, ob die Norm eines Teilers auch immer ein Teiler ist.
Ah, genau. Die Frage ist, ob die Norm eines Teilers ein Teiler ist. Und das kommt natürlich darauf an, wo Sie mit der Norm landen. Und ob das dann überhaupt in einem gemeinsamen Ring liegt, wo sowas wie Teilen sinnvoll ist. Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen Norm und Teilen und so weiter. Ich freue mich, dass Sie gefragt haben. Wir sehen das bei euklidischen Ringen in der Eigenschaft NF1. Da sehen wir einen Zusammenhang zwischen Teilen und Normen. Und wir werden noch mehr solche Zusammenhänge sehen, unter anderem in den Übungsaufgaben. Also stay tuned. Und für die, die sich jetzt immer noch unwohl fühlen mit dem Ring ZI, in Kapitel 9 gucken wir uns den Ring nochmal super ausführlich an. Jetzt läuft er immer nur so mit als Beispiel, weil es halt ein schöner Ring ist. So, viele schöne Beispiele. Aber wir studieren ihn später noch sehr ausführlich, weil es ein Ring ist, der ganz toll geeignet ist, um zahlentheoretische Fragen zu beantworten. Das heißt, dann lernen wir den echt so kennen wie unsere besten Tasche. Sie kennen ihn dann genauso gut wie Z hinterher. Gut. Ich möchte Ihnen zeigen, dass es nicht immer GGTs gibt und dass dementsprechend auch sowas wie Teilerfremdheit nicht in jedem Ring sinnvoll definierbar ist. Den Ring kennen wir schon. Ich wische mal ein bisschen, damit ich wieder Sachen kommentieren kann. Wir nehmen den Ring, den wir schon kennen vom Anfang der Vorlesung. Da ist ja schon mal was schiefgegangen. Das ist also offensichtlich ein sehr interessanter Ring, den wir da haben. Der Ring der Elemente A plus B Wurzel 5i, wobei A und B aus Z kommen. Der ist irgendwie interessant. Das ist ein Integritätsbereich, das ist gutartig, aber dann geht irgendwie alles schief. So, ganz viel, was man so denkt, was stimmt und was in Z auf jeden Fall stimmt, ist da plötzlich nicht sinnvoll. Da können wir nicht so arbeiten, wie wir das gewohnt sind. Und hier kommt also der nächste kleine Kulturschock. Ich möchte gerne mit Ihnen besprechen, dass die Zahlen 6 und 4 plus 2 Wurzel von i, die beide um den R liegen, dort keinen GGT haben. Und ich mache das so konkret, weil es nicht ausreichend ist, jedenfalls meiner Meinung nach nicht, wenn ich einfach nur mich hinstelle und sage, hier ist ein Ring und ich behaupte jetzt, da gibt es keine GGTs. Denn vielleicht kommen Sie ja dann mit zwei Zahlen, wo man ein GGT sinnvoll definieren kann. Ja, wir hatten dann recht. Dass keine GGTs definiert sind, heißt, dass es im Allgemeinen keine gibt. Dass man also Zahlen findet, für die kein sinnvoller GGT da ist. Und wie kann das schiefgehen? Wir können ja mal kurz nachdenken, was in der Definition drinsteckte. Bei GGTs steckte drin, dass man gemeinsame Teiler hat. Und gemeinsame Teiler ist ein Konzept, was sinnvoll ist, sobald man überhaupt über Teilbarkeit spricht. Daran kann es also nicht liegen. Es muss irgendwie diese zweite Eigenschaft sein, dass jeder gemeinsame Teiler ein Teiler von diesem sogenannten Größten ist. Das heißt, da muss es irgendwie klemmen, dass das plötzlich schief geht. Und da sehen wir auch schon, dass das mit der Größe nichts zu tun hat. Das Wort Größter ist da wirklich nur historisch gewachsen und hat keine reale Bedeutung mehr. Gut. Vorbereitungsschritt Nummer 1. Wir lernen den Ring quasi jetzt noch ein bisschen besser kennen. Immer dann, wenn ich von so einem Element dieses Rings das Produkt mit den komplex konjugierten ausrechnen. Zur Erinnerung, das war das, was wir vorhin in einem anderen Ring benutzt haben, um eine Normfunktion zu definieren. Immer dann, wenn ich das mache, kommt eine Zahl raus, eine ganze Zahl, die, das haben wir uns vorhin überlegt, nur die Werte 0, 1 oder mindestens 4 annehmen kann. Haben wir uns vorhin ausführlich überlegt, deswegen wiederhole ich das jetzt nicht, sondern kommt zur zweiten Eigenschaft. Und da greife ich Ihre Frage von vorhin auf. Vielen Dank nochmal. Hier geht es um den Zusammenhang zum Teilen. Wenn ich mir ein Element aus dem Ring R hernehme und dann einen Teiler davon, dann ist das Produkt mit dem komplex konjugierten ein Teiler von dem anderen Produkt mit dem komplex konjugierten. Okay, das ist auch wieder intuitiv. Klar, man schreibt einfach diese Teilbarkeitsbeziehung hin. Und das ist ja auch der Grund, warum, wenn man so ein Produkt benutzt, um eine Normfunktion zu definieren, man einen Zusammenhang hat zwischen Teilen und der Normfunktion. Der kommt genau daher. Nur, dass ich jetzt hier das Wort Normfunktion nicht in den Mund nehme. Sondern wir arbeiten halt mit diesem Produkt. So, und jetzt geht's los. Ich mache wieder so ein bisschen Kommentar. Ich habe diese beiden Elemente, 6 und 4 plus 2 Wurzel 5. Und ich behaupte, dass die keinen GGT haben. Und einfach nur mal so zu gucken, was für gemeinsame Teiler die haben, überlegen wir vielleicht nochmal, naja, 6 ist 2 mal 3, 2 ist also ein Teiler davon und man kann sehen, dass 2 auch ein Teiler davon ist, denn das ist 2 mal 2 plus Wurzel 5i. Das ist eine Zerlegung in dem Ring, das heißt 2 ist ein Teiler von dieser Zahl und auch von dieser Zahl. Ich habe ja gesagt, das Problem muss daher kommen, dass wir es nicht hinkriegen, einen Teiler zu finden, der von allen gemeinsamen Teilern geteilt wird. Also suchen wir jetzt gemeinsame Teiler. Und hier ist einer, nämlich die 2. Und dann kommt noch einer, der steht da schon so unten an der Ecke. 1 minus Wurzel 5i. Warum zur Hölle? Warum ist das ein gemeinsamer Teiler? Na, ich kann 6 aufschreiben als 1, ich glaube, es ist einfach wegen Wurzel 5i mal 1 minus Wurzel 5i, genau wegen der Wurzel 5, binomische Formel, das ist einfach 1 plus 5. Genau, und auf der rechten Seite muss man ein bisschen rumrechnen. Aber man hat ja auf jeden Fall so einen gemeinsamen Teiler Alpha. 1, was habe ich gesagt, minus Wurzel 5i. Und das bedeutet jetzt, dass alles, was ein GGT sein könnte von diesen beiden Zahlen, von diesen beiden geteilt werden muss, von 2 und von Alpha. Okay. Und genau da wird es schief gehen, das gucken wir uns an. Genau, da steht es. Wenn ich so ein Delta habe, Delta ist unser hypothetischer GGT. Ich schreibe das mal so hin. Hypothetischer GGT. Dann müsste das jetzt ein Element des Rings R sein, was von 2 und von Alpha geteilt wird. Das ist quasi eine Beschränkung. Eine Größenbeschränkung möchte ich nicht sagen, aber es ist schon irgendwie eine Beschränkung dafür, wie diese Zahl aussieht. Denn dass zum Beispiel 2 ein Teiler ist, heißt ja, dass man im Real- und Imaginärteil die 2 sehen muss. Okay, und was noch? Naja, wenn das ein Teiler ist, dann kann das... stimmt das? Nein, was ich gerade sagen wollte, stimmt nicht. Das ist die eine Beschränkung. Die andere Beschränkung ist aber, dass Delta ein Teiler von 6 und von dieser Zahl 4 plus 2 Wurzel 5 ist. Und ein Teiler von etwas zu sein, ist ja auch eine Beschränkung. Wir haben also jetzt 2 Beschränkungen. Einmal quasi nach oben Teiler von etwas zu sein und quasi nach unten durch etwas teilbar zu sein. Und diese beiden Beschränkungen spielen wir gegeneinander aus. Das ist die Idee dieser Argumentation. Wir haben oben festgehalten in Aussage 2, dass wenn man einen Teiler hat, dass dann das Produkt mit den Komplexkonjugierten ein Teiler von dem Produkt mit den Komplexkonjugierten ist. Und das kann ich jetzt zweimal benutzen. Denn wenn 2 ein Teiler von Delta ist, dann heißt das, dass 2 mal 2 komplexkonjugiert ein Teiler ist von Delta mal Delta komplexkonjugiert. Und genauso ist Alpha mal Alpha Stern, wo wir gerade ausgerechnet haben, dass es 6 ist, auch ein Teiler von Delta. Das heißt, wir haben jetzt 4 und 6 sind Teiler von Delta mal Delta Stern. Wo ist das Ganze überhaupt los? Ja, das steht auch in 2. Die Teilbarkeit überträgt sich jetzt vom Ring R durch dieses Produkt in den Ring Z. Das ist gut, den Ring kennen wir ein bisschen besser. Und wir wissen auch, von welcher Gestalt das ist. Das ist ja wieder so eine Zahl der Gestalt Quadrat plus 5 mal irgendein Quadrat. So, und wenn 4 und 6 Teiler von irgendwas sind in Z, dann ist nicht unbedingt das Produkt auch ein Teiler, aber wenn wir uns die Primfaktorzerlegung angucken, dann müssen halt immer die Primzahlen mit den höchsten Potenzen vertreten sein. Das heißt, 12 ist ein Teiler von Z, von davon in Z. Das heißt, 12 teilt dieses Produkt in Z. Und das ist eine Beschränkung. Gucken wir weiter, was wir noch wissen. Delta teilt die beiden Zahlen, die da oben stehen. In R teilt also insbesondere 6 in diesem Ring. Und da sehen wir schon, dass eine Spannung entsteht. Einerseits ist Delta mal Delta Stern in Z durch 12 teilbar. Andererseits soll aber Delta ein Teiler von 6 sein in diesem komischen Ring R. Wie passt das zusammen? Na, das heißt, Delta mal Delta Stern ist ein Teiler von 6 mal 6 Stern, also 36. 12 teilt das und Delta mal Delta Stern teilt 36 auch wieder in Z. Und jetzt gibt es plötzlich nicht mehr so viele Möglichkeiten, oder? Denn wir sind jetzt in Z. Primfaktorzerlegung. Gucken wir uns die möglichen Teiler an. Wenn man 36 teilt und man ist ja eine Summe von Quadraten, 1 gewichtet mit 5, das heißt, man ist auf jeden Fall nicht negativ. Was für Teiler sind dann überhaupt möglich? Na, 36 selber und 24 und 12. Das war's. Wir haben also für dieses Produkt jetzt Einschränkungen, was es sein kann. Und nochmal, es ist von dieser Form Quadrat plus 5 mal ein Quadrat. Ja gut, und wenn man sich dann diese Möglichkeiten anguckt, dann sieht man, dass das nur geht, wenn da wirklich die Zahl 36 rauskommt. Und das heißt, dass unser Element Delta, unser GGT, diese Zahl 6 sein muss. Das wäre jetzt eigentlich kein Problem. Es darf passieren, dass bei 2 Zahlen eine von den beiden ein GGT ist. Aber hier geht das nicht, denn 6 ist kein Teiler von 2 Wurzel 5i in diesem Ring. Das können Sie sich wieder elementar hinschreiben, so wie wir das vorhin schon mal gemacht haben. Angenommen, das wären Teiler, dann müsste man, also guckt man einen realen Imaginärteil an und sieht dann, dass das nicht passt. So sieht das aus. Deswegen geht das nicht. Und das ist doch irgendwie verstörend. Das ist ein Ring. Also der ist jetzt doppelt komisch. Prim und irreduzibel ist irgendwie nicht dasselbe. Und es gibt keine GGTs im Allgemeinen. Das heißt, irgendwas ist beim Thema Teilen in diesem Ring komisch. Und das macht diesen Ring hoffentlich sehr interessant für uns. Vielleicht wollen wir genauer verstehen, was da los ist. Und was genau unterscheidet den denn jetzt eigentlich von diesen sehr gutartigen Ringen, in denen das alles so toll funktioniert? Mit dieser Frage möchte ich mich verabschieden. Bis Donnerstag.